bist soweit?
Ich bin soweit, ich bin aufgeregt.
Ja. Und aufgeregt?
Ja, furchtbar.
Dann mach mal einen aufregenden Applaus für Imperfekt, für den DIY-Bau mit Team 41. Herzlich willkommen.
Danke, der Applaus ist gerechtfertigt. Ja, so fange ich an hier. Es geht um den Bau und Betrieb einer CO2-Ampel. Wie kommt man darauf? Ganz einfach, man geht irgendwo im Zeitschriftenhandel vorbei, findet ein interessantes Heft. Das ist dann, erweckt dann gleich meine Neugier. Es geht dann eine CO2-Ampel gegen Corona zu bauen. Einsteiger machen das in 2 Stunden fertig. Super. Ich möchte mal die Einsteiger sehen, die irgendetwas in 2 Stunden fertig machen. Also ich brauche dafür eine Woche Vorbereitung, bis ich dann anfange. Danach funktioniert meistens erstmal gar nichts. Gut, das Thema ist natürlich aufgekommen mit der Corona-Krise und mit dem, was man dagegen tun kann. Das Heft ist schon aus Dezember letzten Jahres. Das heißt, die meisten Leute waren noch nicht geimpft und man hatte sich gefragt, was tut man denn alles gegen Corona, was gibt es für Möglichkeiten? Und dann ist man darauf gekommen, dass man eventuell so sich CO2-Ampeln in Schulen aufstellt und überall dort, wo sich Leute zusammentreffen. Vor der Idee einfach, dass man mit der CO2-Messung ein Maß findet, das sagt, wie verbraucht ist denn die Luft. Und wenn man weiß, wie verbraucht die Luft ist, dann ist es einfach Zeit zu lüften. Und das ist die ganze Idee so einer Corona-Ampel. Ja, das ganze Internet ist natürlich voll Anleitungen. Man findet zu dem Thema alles Mögliche. Das war mal ein Riesenhype. Und ich wundere mich, dass ich jetzt nach 1,5 Jahren diese Corona-Ampel nicht eigentlich überall sehe, in allen Kaufhäusern, in allen Seelen und Geschäften und wie auch immer dort. Da könnte man ja überall so eine CO2-Ampel aufhängen und könnte sagen, oh, guck mal, es wird aber Zeit, mal wieder zu lüften. Warum das ist, so ist, weiß ich nicht. Ich gebe aber auch zu, dass ich seit Corona mich auch sehr aus der Öffentlichkeit herausgezogen habe und auch nicht mehr so viele Orte besuche. Aber vielleicht ist dem einen oder anderen ja aufgefallen, dass wir überall jetzt CO2-Ampeln hängen haben. Ich sehe kleinliegende Zustimmung. Na gut. Ja, wie gesagt, man findet alle möglichen Anleitungen, natürlich auch die Anleitung, auf die ich mich hier bezogen habe, auf die ich dann drauf gekommen bin, mich damit zu beschäftigen. Es gibt hier die Hochschulen, die dazu Themen gemacht haben. Es gibt die Senatsverwaltung in Berlin, die das gemacht hat. Und eine Makerschule und alle sind so sehr rührig, um den Leuten das beizubringen, dort zu sagen, beschäftigt euch damit. Hier sieht man auch gleich schon eine Aufbauanleitung. Die Experten werden sehen, das ist ein Raspberry Pi-Rechner, so ein Kleinrechner. 4 Kabel dran und schon geht's los. Und die Präzision, mit der dann gemessen wird, die ist atemberaubend. Wir sehen hier gerade ein Foto von einem Messwert, der bei 757,34 ppm liegt. Ppm ist, glaube ich, jedem so halbwegs bekannt. Das ist eine relative Zahl. Es drückt also aus, von wie viel Atomen von wie viel Teilchen dort in der Luft herumschwirren, davon CO2-Teilchen sind. Ich habe noch nicht so ganz gesagt, woher ich herkomme. Mein Name ist Ulrich Heppner. Ich bin gelernter Betriebsschlosser, habe irgendwann Maschinenbau studiert und arbeite seit 35 Jahren in der zentralen Instandhaltung an einem Stahlwerk und kümmere mich da um die Computer. Wenn ich irgendetwas sagen sollte, was ein Messtechniker, Informatiker, Physiker oder Elektrotechniker da Zahnschmerzen bereitet, dann kann er mich gleich korrigieren. Also wie gesagt, eine atemberaubende Genauigkeit wird hier vorgegaukelt. So. Für welches Projekt habe ich mich jetzt schließlich entschieden, nachdem ich das Internet so ein bisschen durchforstet habe? Ich bin dann dazu gekommen, dass die meisten diesen Sensor hier auswählen von der Firma Winson aus China und man gleich in diversen Foren davor warnt, dass man doch bitte schön die Originale kauft bei Winson und nicht irgendwelche China-Nachbauten. Was komisch ist, das kommt ja auch aus China. Aber die Nachbauten, diese Fake-Dinger dort, hätten eben keine echte Präzision und man sollte doch bestimmt die richtigen kaufen. Natürlich habe ich mir auch gleich den richtigen Sensor gekauft, um mich damit zu beschäftigen. Dann wartet man mal so eine gewisse Zeit, bis das Ding aus China ankommt. Guckt mal schon so ein bisschen so ein Datenblatt hinein, das ist wunderbar. Das Werk arbeitet bei 5 Volt, plus minus 0,1 Volt. ist ein Interface bei 3,3 Volt. Das ist wunderbar, da kommen wir noch drauf. Das ist genau für die Mikrocontroller, mit denen ich mir gerne spiele. Genau das Level, den man braucht. Das Ding misst zwischen 400 und 5000 ppm. Sagt uns im ersten Moment noch nichts, komme ich auch später drauf. Und es gibt ein Signal, Output-Signal, kann man über UART, über Serial Port, kann man das auslesen. Oder über Pulsweitenmodulation. Gut, während ich dann darauf gewartet habe, habe ich dann auch gleich festgestellt, dass man sich hier im Labor auch mit dem Thema beschäftigt, einige Sensoren angeschafft hat, um einfach auch hier eine CO2-Ampel aufzuhängen. Aber ich glaube, da ist der Corona-Lockdown dazwischen gekommen. Im Moment hängen nämlich keine hier rum. Und meine Idee war, als ich davon gelesen hatte auf der Homepage, da brauche ich doch auch ein CO2-Messgerät für das Labor. Ja, das hängt jetzt heute hier an der Tafel. Das ist das und davon der Bau wollte ich ein bisschen erzählen. Und dann hinterher werde ich die Frage beantworten, warum ist denn jetzt nicht dauerhaft dort hin? So, was mich dann interessiert und mal fasziniert, ist diese ganze Technik, die man für wenig Geld einkaufen kann und die unglaublichsten Dinge dort mit anstellen kann. Dieser Sensor dort, der basiert auf dem non-dispersiven Infrarotsensor. Nein, es ist ein nicht-dispersiver Infrarotsensor. Dann weiß ich ja schon mal, was es nicht ist. Es ist irgendwie nicht ein Lichtstreuender. Aber was es dann genau ist, weiß ich dann immer noch nicht. Ich stelle mir das so vor, wir haben hier ein Spektrum. Aus Atomphysik weiß man, wenn die Atome angeregt werden oder die Moleküle, dann nehmen sie Licht auf oder sie geben eben Licht ab. Das sind dann sogenannte Spektrallinien, die es gibt. Und vom gesamten elektromagnetischen Spektrum, das sich von den Langwellen bis zu den Gammastrahlen dort den Bereich abdeckt, dort gibt es einen schmalen Bereich, den wir auch sehen können, weil unsere Sonne genau in diesem mittleren Bereich ihre Hauptstrahlung abgibt. Und deswegen sind wir als Lebewesen darauf geeicht, dass wir eben quasi diesen Bereich sehen können, damit wir unsere Umwelt wahrnehmen können. Was passiert jetzt, wenn so ein Gasmolekül, und wir interessieren uns jetzt für die CO2-Moleküle, wenn das angeregt wird, braucht es dafür eine Anregung von 4,3 Mikrometer Wellenlänge. Dann nimmt es dann eine höhere Bahnorbital an, die Elektronen dort, und gibt es nachher auch wieder ab. Also ich stelle mir das so vor, wenn man das Ganze mit einem Laser anregt, auf dieser Frequenz, dann ist es eben dieses CO2-Molekül, das regt sich dann eben auf, irgendwann regt es sich ab und strahlt es auch wieder ab und behindert da quasi den Strahlengang des Lasers, den man vorher ausgeschickt hat und wird das Ganze dann entsprechend als Signal sehen. Das CO2 ist sehr, sehr selektiv, heißt es. Das heißt also, wenn man 4,3 MHz dort irgendwo einen Einbruch seines Lasers sieht, wenn man auf der anderen Seite einen Detektor hat, dann kann man darauf wetten, dass es CO2 ist. So wird immer behauptet. Ob das insgesamt stimmt, weiß ich nicht. Hier sind so ein paar Moleküle aufgebaut. Es gibt natürlich ein paar Moleküle mehr. Und da wird so ein bisschen eng im Spektrum. Und bei 4,3, na, man kann vielleicht auch noch was anders messen. Aber für das, was wir messen wollen, ist ja hoffentlich saubere Luft. Weil wir sind ja hier in keiner Autowerkstatt oder wo unterwegs, wo man mit irgendwelchen kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmitteln oder so etwas arbeitet. Ob das dann auch immer noch stimmt, weiß ich nicht. Ist man in der normalen Umgehungsluft, kann man aber fast davon ausgehen, dass man da 4,3 Mikrometer Wellenlänge man wirklich auch das CO2 erwischt. Das finde ich schon mal ganz sehr spannend, dass man für wenig Geld sich so einen Sensor kaufen kann und dann quasi sich mit so einer Spektroskopie dann auch auseinandersetzen kann. Ja, ich habe vor einigen Jahren mal einen Artikel über einen Feinstaubsensor des Hackerspace in Stuttgart gelesen. Darüber bin ich dann auch auf das Labor hier gestoßen. Dann auf die Arduino-Gruppe, die wir hier haben, die sich zweimal im Monat trifft, allerdings nicht zu Corona-Zeiten. Und dann bin ich eben angefangen, mich mit diesen Mikrocontrollern eben auch auseinanderzusetzen. Und spannend finde ich eben die Mikrocontroller der Firma, wie heißen sie?
Expressiv,
genau. Die mit ihrem Modell rein, dort ist es ein ESP32, da ist es ein ESP8266. hier auch, die auf verschiedenen Boards angeboten werden für wenig Geld und die den unglaublichen Vorteil haben, dass man sie sehr, sehr einfach programmieren kann und kann da die dollsten Sachen mit anstellen. Man sieht hier so einen Aufbau von dem Herrn Schwarz, von dem Schwarzarbeiter, der tatsächlich im Hauptberuf Schornsteinfeger ist, deswegen geht das mit dem Schwarzarbeiter. Was hat er gemacht? Na gut, er hat hier Strom draufgegeben auf den Sensor. Das ist so ein kleiner goldener Sensor. Ich reiche den auch mal um. Ich habe den gleich mal aufgemacht, weil ich seit meiner Kindheit mache ich alles auf, was ich nicht verstehe. Und ist er da hinten. Alles, was ich nicht verstehe, mache ich gerne mal auf, um da mal reinzugucken. Meistens kann ich es dann beim Zusammenbauen auch gleich wegschmeißen, weil ich es dann nicht mehr zusammenkriege. Aber hier ist halt eine Spannungsversorgung, Plus und Minus, das ist einfach. Es gibt dann hier zwei Datenleitungen, Send und Receive. Eine empfängt die Daten, das andere schickt die Daten. Und zack, hat man schon eine fünfte Leitung. Und wer sich gerade in das Datensheet da am Anfang dort erinnert, das ist halt, man kann es auch mit Pulsweitenmodulation abfragen, man muss es nicht über die serielle Schnittstelle abfragen. Das sind so typische Bauten, Aufbauten für Ampeln. Man nimmt so eine kleine Leuchtdiode, drei Stück, schon hat man seine Ampel fertig. Es gibt auch Leuchtdioden, die haben dann gleich drei Farben in sich. Gut, dann nimmt man halt drei Anschlüsse gegen die Masse, hat man gleich schon drei Farben. Und sowas wird tatsächlich auch als Produkt verkauft. Ich habe hier ein Messgerät aus deutscher Produktion, deutsche Ingenieurskunst. Das Ding liefert gerade einen Wert von 1000 ppm. Da würde jetzt das Gesundheitsamt sagen, es wird Zeit zu lüften. Tatsächlich. Wir lassen das jetzt mal. Dieses Gerät hier kostet viel Geld. Das hat der Pandemiestab, Krisenstab bei uns in der Firma angeschafft. Wir haben also Leute, die extra einen Krisenstab gebildet haben auf unserem Werk. Da ist dann der betriebsärztliche Dienst drin und der Betriebsarzt. Die haben sich dann auch so darüber Gedanken gemacht, was kann man denn tun gegen Corona? Ja, dann kaufen wir mal so ein hochpräzises Gerät aus deutscher Produktion und dann gucken wir mal, was wir damit anstellen. Das Ding habe ich mir dann gleich geschnappt und habe es mal getestet, genau wie ich diese anderen Geräte hier mal mir angeguckt habe. Und davon erzähle ich dann gleich mehr, was dann dabei rumgekommen ist. Ich selbst habe jetzt dann irgendwann den Sensor bekommen, diesen kleinen goldenen Sensor. Man sieht das hier, hier oben ist der eingebaut. Das Original natürlich von dem Hersteller, damit man auch nicht den Fake hat, damit man auch ordentliche Messwerte bekommt. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich so eine Tafel schon mal baue für das Labor hier, dann muss das eine schöne große Anzeige sein. Man sieht die Anzeige mit Gelb, sie warnt mich gerade, eben war der Wert noch grün. Unter 800 ist der Wert grün, ab 800 wird er gelb. Und ab 1000 wird er dann tatsächlich rot. Das Messgerät zeigt über 1000, also der würde dann schon rot sein. Jetzt kann man sich fragen, warum zeigt der 1000, warum zeigt der 860? Aber dazu später mehr. Wie habe ich das gemacht? Ich habe diese Anzeige, ich wollte eine große Anzeige haben, weil ich mit diesem Gerät dort bei uns im Betrieb darauf gedrungen habe, dass man das Ding nicht einsetzt, weil es völliger Blödsinn ist, so etwas aufzustellen. Da guckt kein Mensch hin. Unsere Steuerstände sind 24 Stunden besetzt. Das Personal wechselt dort dreischichtig, die Leute gehen raus und rein. Und ob so ein Messgerät dort irgendetwas anzeigt und gerade warnt, dass man doch bitte schön hier lüften möchte, das merkt keiner. Wenn das einzige Problem gewesen wäre, hätte ich noch gesagt, na gut, aber es gibt noch im Prinzip hier anderes Problem mit diesen Messgeräten, worauf ich später komme. Also ich hatte mich jetzt für einen Aufbau entschieden, wo ich gesagt habe, wenn, dann muss man eine große Anzeige haben, dann sieht da jeder, dass es jetzt gerade Zeit wird zu lüften. Vielleicht sogar noch eine akustische Anzeige dran, aber das braucht dann sowieso irgendeine auf, weil es dann irgendwann nervt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dann eben so einen Streifen mit zu besorgen, so einen LED-Streifen, damit ich dann nicht nur drei kleine Leuchtdioden habe, so wie hier auch verbaut ist, sondern dass ich eine richtig schöne Anzeige bekomme. Ja, man ahnte schon, jedes Segment von dieser 7-Segment-Anzeige, da sind dann mehrere von diesen LEDs drauf. Hier, so wie ich es gebaut habe, sind genau drei LEDs, die ein Segment ausmachen, den etwas größeren Abstand, man hätte auch noch mehr machen können. Auch wenn man mehr Licht macht, dann ist auch irgendwann nur gestört dann hinterher. Jedes von diesen kleinen Lämpchen hier hat tatsächlich drei Lämpchen in sich, das heißt also rot, grün und blaues Lämpchen sind da drin. Und wenn ich das jetzt Ganze durchzähle, dann habe ich hier 7 Segmente. H3, das sind schon 21 Lämpchen. 21, das sind dann 42, das sind dann 84. Das Ganze mit 3 Farben, 84 mal 23, das sind schon über 250 LEDs. Und deswegen kann man dann so etwas Schönes machen, was dann vielleicht etwas ansprechender ist, als das, was in diesen Vorschlägen dort sonst zu sehen ist. Und weil ich mit diesem ganzen Thema dann auch so ein bisschen weiter auseinandergesetzt habe, habe ich mir dann auch ein kleines Testgerät gebaut. Man sieht wieder, hier ist dieser wunderbare Originalsensor mit einem kleinen TFT-Bildschirm. Das ist heute alles gar kein Problem. Es sind wenige Verbindungen, die man dafür setzen muss. Hier sind ein paar mehr drin, weil ich mich dreimal verlötet habe und wieder auseinandergeknipst habe, aber das ist ein anderes Thema. Na. Ja, um auf die Konstruktion einzugehen, ich habe mir Holz besorgt. Wir haben hier einen wunderbaren Lasercutter im Labor. Ich bin studierter Maschinenbauingenieur, habe das Konstruieren aber immer gehasst. Und am Brett sehen und zeichnen war nicht so meins, das war zu meiner Zeit noch so. Das CAD fing gerade erst an, aber mit einer primitiven Ausbaustufe, das mich damals damit nicht beschäftigen wollte. Tatsächlich gibt es von dem Hersteller hier eine freie Software, mit der man 2D-Konstruktionen machen kann. Und wenn man damit fertig ist, dann schickt man das, legt man ein Brett auf den Lasercutter, schickt das Programm hoch und der Laser das Ganze aus. Und wie ich meine, das Ganze sieht schon recht professionell aus, ohne mich das selber loben zu wollen. Sowas hätte ich mit einer Laubsäge früher nicht hinbekommen, ganz ehrlich sagen. Man sieht hier den Aufbau, ich habe praktisch 3 Platten gemacht. Man sieht hier noch die einzelnen LED-Streifen, die einfach so angeordnet sind, irgendwie, dass es eine Schlange ergibt und man diese, wie viel waren es, dreimal und dann wieder, ja, diese vielen kleinen LEDs, damit man eben ansteuern kann.
84.
Bitte? 84 mal 3, 204 einzelne LEDs. Man kann ja jedes
so, Bild
wird ja mit 3 verschiedenen Farben angesteuert, was tatsächlich auch 3 LEDs entspricht, die dann wirklich dran verbaut sind. Ja, gut. Das zu dem, was ich gebaut habe, um das hier im Labor aufzuhängen und das als CO2-Ampel zu benutzen, damit man eben rechtzeitig anfängt zu lüften, bevor die Luft hier knapp wird. Das ist das, ich bin ja auch ein großer Freund vom Labor, habe ich schon mal, wollte ich auch noch sagen. Ich habe das Lämpchen hier zwar ausgestellt, aber das ist mehr, weil ich hier keine Steckdosen hatte, sonst würde das auch noch leuchten. Ich liebe das Labor dafür, dass es eben solche Möglichkeiten hat. Solche teuren Geräte wird man sich nicht in den Keller stellen. Und wie gesagt, an Handarbeiten, mit Laubsägearbeiten, habe ich auch keinen Spaß mehr dran. So, langsam steigt das CO2-Gehalt auf 890. Na, die 1000, die schaffe ich bestimmt noch vor dem Ende.
Man so könnte noch Fenster zu machen, dann geht es schneller.
Ja, das stimmt. So, was man jetzt hat, ist der Mikrocontroller, den man jetzt noch beibringen muss, dass er eben auch diese Lämpchen ans Leuchten bringt und den Messwert vielleicht entgegennimmt. Das Ganze mache ich mit freier Software, die man frei aus dem Internet, unter GNU Public ist das registriert, kostet kein Geld, ist freie Software, das ist mir eigentlich das Liebste. Das ist also dieses Arduino, Integrated Development Environment heißt IDE, also die grafische Oberfläche, mit der man solche Programme einfach schreibt. Das ist relativ einfach und bietet sich eigentlich auch für Neueinsteiger ein. Wenn man solche Zeitschriften liest oder sowas, dann findet man auch andere Entwicklungsumgebungen, die alle aus meiner Sicht den Nachteil haben, dass sie nicht so offen sind und so viele Möglichkeiten bieten wie so eine Umgebung. Aber das muss dann eben selber jeder selber wissen. Ja, diese Software bekommt man also in irgendwelche Bibliotheken, um genau diesen ESP32 dort anzusprechen, den ich hier verbaut habe. Dazu legt man sich dann einige Bibliotheken, zum Beispiel diese Bibliothek, die sich damit beschäftigt, wie man so ein TFT-Display ansteuert. oder eine Fast-LED-Bibliothek, mit der man es dann schafft, tausende von Lämpchen dort an den richtigen Orten einfach anzusteuern. Dazu habe ich dann noch einen weiteren Bibliothek verwendet, das ist BBSP MQTT Client. Da komme ich dann gleich drauf. Was ich dann gemacht habe, ich habe versucht, dann diese Anzeigen sind ja mal ganz schön und gut, man guckt da drauf und dann vergisst man das wieder. Schön ist es ja auch, wenn man irgendwelche Aufzeichnungen hätte von Messkurven, die einem dann so erzählen, wie es denn gewesen ist, dass man solche Grafiken dort erzeugen kann, um sie sich dann hinterher auch anzugucken. Weil es ist ja mühselig, sich jeden Messwert einzeln von Hand aufzuschreiben oder in Excel-Tabelle wieder einzutippen, um irgendwelche komischen Grafiken zu machen. Dazu bin ich auf dieses MQTT-Protokoll gekommen, das von der IBM freigegeben wurde. Mit der kann man sehr, sehr einfach Messwerte übertragen, unter allen möglichen Umständen, auch mit wenig sicherer Datenverbindung, wie auch immer dort funktioniert dieses ganze Protokoll. Sehr einfach, indem es einfach diese Clients, diese kleinen Sensoren hier, ich habe dem ESP dann ja auch diese MQTT-Client mitgegeben, die sich dann einfach bei ihrem Server melden und dann ihre Messwerte abgeben. Das ist so, glaube ich, so um die 5-6 Mal pro Minute, die ich hier, es ist höher, das war was anderes, wenn ich 5-6 Mal. Dieses MQTT-Protokoll hat IBM freigegeben, ist also auch unter der GNU-Lizenz verfügbar. Es gibt dann auch eine freie Implementation davon, das ist von Mosquito.org. Kostet auch kein Geld, die benutzen genau diese Spezifikation, die man eben sich frei auch benutzen kann. Darauf aufgesetzt gibt es noch ein Produkt von IBM. Man staunt, wie viel freie Software die unter das Volk laden. Aber die haben auch alle verstanden, dass es besser ist, Software frei zu machen und den Leuten an die Hand zu geben, damit sie es benutzen, als dass man dafür unheimlich viele Lizenzkosten immer bezahlt und dann nimmt es dann hinterher keiner, das wunderschöne Produkt. Was ich hier also eingesetzt habe, ist das Nodelet, mit dem man sehr, sehr schöne Oberflächen bauen kann, um sich solche Messwerte dann hinterher auch anzugucken. Ja, das Nodelet hier, das basiert auf Node.gc. Das ist eben eine Bibliothek, mit der man sehr abstrakt irgendwie programmieren kann. Das ist unglaublich hier, so eine Kante ist immer ein Kanal, wo die Daten fließen. Und ein Knotenpunkt hier, da werden die Daten verarbeitet und dann irgendwo zum Beispiel weitergeschickt. Damit kann man dann eine kleine Oberfläche bauen und dann guckt man sich hier zwei verschiedene Sensoren an, wie die so laufen. Tatsächlich ist dieser MHZ19, das ist von der Firma Winsen, von dem ich gesprochen habe, das ist dieser goldene. Den Sensor SD30, der ist hier verbaut, das habe ich nicht selbst gebaut. Das ist aber auch ein freies, ist auch unter GNU-Platte, glaube ich, die Software dort, kann man sich alles runterladen. Und das ist halt ein etwas fertig gekauftes, um sich mit so einer CO2-Ampel auseinanderzusetzen. Da drin ist ein SD30-Sensor. Und wenn man sich an die Spezifikation eben erinnert hat, was da so stand, dann stand dort, der Sensor hat hier eine Fehlertoleranz von plus 50 ppm, plus minus 5% auf dem Messwert. Der hier, der andere, deswegen habe ich mir den angeschafft, der hat einen Fehler von nur 30 ppm, plus minus 3%. Nun, dass die beiden nicht das gleiche messen, liegt auch an manchmal an anderen Dingen dort. Ich wollte Ihnen nur zeigen, wie man mit so einer Oberfläche sich halt eben solche Messverläufe hier auch über lange Zeiten einfach angucken kann. Und sich dann fragen kann, was passiert denn da alles für komische Dinge? Warum mache ich zum Beispiel hier einen glatten Verlauf des CO2-Verlaufs? Warum schwankt denn der immer so? Ja, und dann guckt man dann auf die Tücken des Bastlers dort. Ne? Man hat wieder ein Netzteil verwandt, was da billig war, was da irgendwo in der Kiste rumlag, aber vielleicht dann noch nicht so eine stabile Spannung geliefert hat, wie man sich das so vorstellt. Und schon fängt so ein Messwert an zu schwanken. Hier habe ich dann tatsächlich auch mal so etwas gemacht wie kalibrieren und Fenster aufreißen. Auf diese Problematik komme ich dann gleich. So, was ich dann noch gemacht habe, wenn man das Ganze schon hat, in einem normierten Protokoll, dieses NKTP-Protokoll, dann möchte der ein oder andere das vielleicht sogar als App auf seinem Handy sehen. Das ist ja heute auch immer ganz spannend. Wie kommen jetzt irgendwelche Messdaten auf das Handy? Nun, und da gibt es dann eben auch Software, nicht, aus diesem Bereich hier, man sieht das hier, Internet of Things, sind so die Stichworte. Die basieren alle genau auf diesem NKTP-Protokoll. Das ist also heute sehr, sehr einfach, sich eine Applikation zu machen, zu sagen, mein NKTP-Broker ist dort, den habe ich irgendwo aufgesetzt, verbinde dich mit einem Topic, nennt man das, mit einem Titel, unter dem ich diese Daten veröffentliche, dann nimmst du es entgegen und stellst sie dar. Und schon kann man sich solche wunderbaren Dinge machen und auch am Handy angucken. Die Software ist nicht frei, die kostet Geld. Die ersten 10 Widgets hier sind zum Testen für umsonst. Also habe ich da bis jetzt auch noch kein Geld für bezahlt, um mal so etwas zu bauen. Ist also so eine schicke Sache, das ist ungefähr der Umfang, da, den ich dann gebaut habe, bevor ich dann eben angefangen bin, mich mit dem Sensor dann selbst und den Messungen dann auseinanderzusetzen. Und davon jetzt mehr. Noch eins. Das Science Citizens Projekte, da, die es auch im Internet gibt, da gibt es hier die Hochschule in Münster, die Geografie-Lehrstuhl ist das, die bietet eine Plattform an, mit der man seine Messwerte veröffentlichen kann. Das habe ich hier auch gemacht, das ist also Open Sense, wie gesagt, ist von der Universität Münster und dort veröffentliche ich diese Messwerte. Wer schnell abtippt dort, der kann also gleich mitverfolgen, wie dieser Messwert da auf seinem Handy auch erscheint. Aber ich mache das mal weiter, bevor das dann abtippt und abgelenkt ist. Das sind also die Dinge, die ich dann so gebaut habe. Und dann kommen wir jetzt mal zum Betrieb. Und da ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, wenn man sich den ganzen Kram immer nachgoogelt, dass vielleicht doch nicht alles so toll ist, wie man sich das Ganze vorstellt. Da hat es also eine Firma gegeben, die hat sich ein paar Handgeräte besorgt, als sie einen Auftrag bekommen hat von den Hühnerfarmen, doch mal zu gucken, wie der CO2 in so einer Hühnerfarm denn auch aussieht. Wann man denn wieder lüften muss, weil lüften kostet Geld, nicht? Die Energie fliegt zum Fenster raus. Und dann lüftet man nur genau so, dass man eben optimal seine Hühner züchtet. Und die auch keine Erkältung bekommen und wie auch immer dort, weil jeder Ausfall da ist bares Geld wert. Ja, das Problem war wohl etwas größer. Man hat sich da so geguckt, genau wie ich auch, nicht? Man kauft mal so einen Sensor für wenig Geld. Das Ganze sieht vielversprechend aus. Das ist übrigens der Originallieferant auch. Die Abweichungen sind unter 10%, super Preis. 50 Stück gekauft. Auf die Flügelfarmen getestet, ja, super Ergebnis, gleich 500 Stück gekauft, da ist man ja schon mal ein bisschen Geld los. Und dann kommt irgendwann das Problem, dann kommen auf einmal die Reklamationen. Tatsächlich hat man da 2000 ppm in seiner Hühnerfarm und die ganzen Sensoren melden nur 700 ppm, was natürlich blöd ist. Für Menschen sagt man, ab 800 soll man lüften. Ab 1000 muss man lüften, sagt das Gesundheitsamt. Und hier wird rein frische Luft vorgegaukelt. Ja, wie kommt das denn? Ja, und da muss man sich mal mit dem Sensor ein bisschen auseinandersetzen, wie das denn alles so wirklich funktioniert. Wenn man was misst, muss man immer mit einem Messfehler rechnen, weil auf die absolute Genauigkeit, die gibt es in der Physik nicht. Verbaut ist eine LED, die mit einem Filter genau auf dem Spektrum von 4,3 Mikrometer dort Licht aussendet. Das Ding altert. Wenn ich da heute 5 Volt drauf gebe, dann geht das Ding kaputt. Das ist irgendwie etwas niedriger, die Spannung für dieses LED. Wenn ich diese konstant halte, diese Spannung, dann ist die Beleuchtung, die nimmt aber mit der Zeit ab. So, das ist also die Alterung des LEDs. Der Sensor selbst, nicht, der also guckt, welches Licht kommt bei mir denn noch an, um dann zu beurteilen, wie viel wurde denn absorbiert, wie viel ist denn da an CO2 unterwegs. Auch das Ding altert. Dass die Spannungsschwankungen am Sensor auch Probleme machen, ist klar. Man hat in der Spezifikation am Anfang, wer es gewesen hat, gesehen, 5 Volt plus minus 0,1 Volt. Ja, dann nimmt man sich irgendwelche Netzteile, die man gerade rumliegen hat, Und dann schaffen die vielleicht nicht so richtig die Spezifikation. Oder sie fangen eben an zu schwanken dort. Und dann sieht man auch einen schwankenden Verlauf, hat man eben gesehen. Also mit anderen Worten, auch das ist ein Einfluss, hat einen Einfluss auf den Messfehler. Das heißt, wenn ich hier alle LEDs ans Leuchten bringe, dann kommt da eine ganze Menge Strom zusammen. Und wenn das Netzteil zu klein ist, ja, dann habe ich halt eine Schwankung am Sensor und dann misst er halt falsch. Interessanterweise gibt es natürlich auch einen Einfluss des Luftdrucks, weil ich habe eine Messkammer und in diese Messkammer lade ich die Umgebungsluft rein. Und wenn ich den Druck hier von 1 bar auf 2 bar erhöhe, dann habe ich auf einmal doppelt so viele Moleküle hier drin. Das ist dem Sensor egal. Dann sagt er, okay, ich habe doppelt so viele Moleküle da drin. Das Problem ist nur, der Messsensor weiß nicht, dass er jetzt diese doppelte Anzahl auf eine doppelte Menge beziehen muss, damit das richtige Messergebnis mal rauskommt. Und deswegen ist dieses ganze Luftdruck abhängig, weil diese Sensoren werden tatsächlich nicht über den Luftdruck kompensiert. Denen ist das also scheißegal. Nun kann man sagen, gut, der Luftdruck ist immer gleich, der Luftdruck ist 1013, der ist auch mal 880, der ist auch mal 1020, also macht irgendwie so um 200 Hektopascal Unterschied, auf 1000 bezogen sind das 20%. 20% ist schon eine ganze Menge. Nun wird aber nicht mehr als 100 pro Tag, also die größte Schwankung, die jemals laut Wikipedia gemessen wurde, war an einem Tag 100 Hektopascal Druckunterschied. Und deswegen kommen wir gleich mal drauf, sollen diese Sensoren täglich kalibriert werden. Das andere ist, es gibt auch eine Temperaturabhängigkeit. Das heißt, wir haben ja ungefähr hier eine Temperatur von 300 Kelvin, so roundabout, plus minus etwas dort, vielleicht 30 Kelvin in der Spannbreite. Auch das sind 10%, die sich hier rauskommen. Tatsächlich haben alle diese Messsensoren eine Temperaturkompensation drin oder mindestens einen Temperatursensor in den Code. Selbst kann ich ja nicht hineingucken. Ja, der Hersteller, der wies dann auch darauf hin, dass seine besonders stabil sind und besondere Effekte noch in seine Sensoren eingebaut hat. Aber das sind halt nicht die preiswerten Sensoren, die man kauft, wenn man so ein kleines Projekt hier selbst aufzieht. Um diesem ganzen Effekt entgegenzugehen, insbesondere der Alterung, gehen die Hersteller hin und sagen, okay, frische Luft, hoi. Jetzt wird langsam kritisch, ich muss meinen Vortrag gleich beenden hier. Die Hersteller gehen also hin und sagen, okay, einmal am Tag gehen wir mal davon aus, dass der Anwender bestimmt hingeht und mal das Fenster aufreißt und frische Luft reinlässt. Die Umgebungskonzentration von dem CO2 liegt etwa bei 400 ppm. Und dann behaupte ich mal als Messgerät, wenn ich einmal in 24 Stunden den niedrigsten Wert nehme, dann werden das wohl die 400 ppm sein. Wenn da einer gerade Zement angerührt hat oder etwas, das wollen wir mal außen vor lassen. Weil die Sensoren gehen in der Regel davon aus, einmal in der 24 Stunden sehe ich frische Luft, das ist mein niedrigster Wert. Und mein niedrigster Wert setze ich gleich 400. Und damit kompensiere ich so wunderschöne Dinge wie die Alterung. Den Luftdruck im Prinzip auch, weil der sich in 24 Stunden maximal um 100 Hektopascal bei 1000 Hektopascal ändert. Und wir verlangen ja nicht 3 Stellen hinterm Komma für die Genauigkeit. Dann wird das Ganze schon passen. Und genau das ist dem Hersteller jetzt der Sensoren für den Hühnerstall zu Verhängnis geworden. Die Hühnerställe sind nämlich zugeblieben, die Klappen. Und da kam keine frische Luft rein. Und wenn keine frische Luft reinkommt, dann behauptet der Sensor nach 24 Stunden, oh, ich bin wohl gealtert. Ich nehme mal den niedrigsten Wert, den ich gesehen habe, nehme ich mal als 400 an. So, und irgendwann nimmt er dann 1500 als 400 an und zeigt dann noch 700 an und die Welt ist anscheinend mal in Ordnung. Und das ist genau das prinzipielle Problem, das man mit solchen Geräten hat. Und warum man die vielleicht auch nicht so einfach unbedarft aufhängen sollte, um zu behaupten, das ist alles richtig, was ich dort messe. Ja, was gibt es noch für Fehlerquellen? Natürlich gibt es auch Senken. Wenn man anständig Zement anrührt, dann ist es also durchaus okay, wenn der Messwert unter 400 läuft. Weil Zement, wenn das wieder abbindet, wieder nimmt das Kohlensäure aus der Luft raus dort und härtet dann aus. Wenn ich eine Flasche Kohlensäure aufmache, dann bin ich jetzt nicht derjenige, der den Kohlenstoff da in die CO2 in die Luft entlässt, sondern es ist die CO2-Flasche, nicht? Die dann wegsprudelt. Pflanzen nehmen auch auf, geben aber auch ab CO2. Und wenn ich anfange mit Gärung, mit Hefegärung oder Bierbrauen, dafür werden die Sensoren tatsächlich auch zum Messen eingesetzt worden. Da muss ich eben auch wissen, bei diesen Gärprozessen gibt es auch eben CO2. Ja, mal ein Wort noch dazu, wie gefährlich das Ganze denn ist mit diesem CO2 oder was das denn jetzt bedeutet. Ich atme also ungefähr einen halben Liter Luft pro Atemzug ein. Moment, bin ich ein bisschen aufgeregt, natürlich ein bisschen mehr. Das schwankt also ziemlich stark. Mein Sicherheitsradius, den ich um mich herumziehen kann, ist das, was die Gesundheitsamt sagt, ist ungefähr 1,50 Meter Abstand, muss ich hier einhalten, dann ist auch alles gut. 1,50 Meter um mich herum, der nächste hat auch 1,50 Meter, also 1,50 Meter hier, 75 da, ist 1,50 Meter mal 1,50 Meter, sind ungefähr 2 Quadratmeter. Das Ganze mal 2,50 Meter dort, sind ungefähr 4,5 Kubikmeter. Diese 4,5 Kubikmeter, die schlabber ich in einer Viertelstunde weg. Dann habe ich die einmal vollkommen durch meine Lunge durchgesaugt. Und zwar jedes Literchen von diesen ganzen Litern. Und wenn ich das mache, dann steht dabei, bei jedem Atemzug aus den 400 ppm, die ich einatme, entstehen 40.000 ppm. Also eine ganze Menge. 40.000 ppm können die übrigens nicht messen. Das macht da nichts. Bei 1.000 sollen wir ja schon lüften. Wie empfindlich die eigentlich sind, das wollte ich eigentlich auch noch zeigen. Ich versuche jetzt einfach mal zu gucken, wie gut so ein Ding atmet, wie gut das Ding hier misst. Ja, jetzt nicht so schön, wir haben jetzt bei 1.000 angefangen. Da sind wir schon bei 1.200. Da geht also recht schnell. Also man kann ja alles diesen Sensoren vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht empfindlich sind. Sie sind sehr empfindlich. Aber wie gesagt, der interessante Bereich ist eigentlich etwa bis 1.000, weil dann ist es spätestens Zeit, dort zu lüften. Das ist natürlich dem geschuldet, dass ich dem Sensor jetzt dieser schlechten Luft dort... Das ist nicht mal ein schlechter Atem, also noch nicht, ne? Es ist CO2. Also geruchlos eigentlich. Dass ich dem das da vorgesetzt habe. Jetzt geht das Ganze wieder runter und nach ein paar Minuten hat man auch wieder Ruhe. Die Hersteller sagen, also wenn du das Ding, muss mindestens 20 Minuten pro Tag an der frischen Luft sein. Und mal ehrlich, wer öffnet 20 Minuten bei kaltem Wetter das Fenster? Wenige. Im Sommer ist es noch schlimmer, da gibt es nämlich keine Strömung nach draußen. Hier gibt es ja nur deswegen einen Luftaustausch, weil hier ist es warm, draußen ist es kalt. Kalte Luft fließt rein, die warme geht raus. Habe ich im Sommer alles auf der gleichen Temperatur, kann ich das Fenster aufmachen, die Strömung ist gleich null. Da passiert gar nichts. Ja, das zu diesen Einflussgrößen auf den Messfehler. Das Problem mit der Autokalibrierung hat natürlich, das ist hier beschrieben, warum das so ist und wie das gemacht wird. Wenn man sich das Ganze anguckt, ja, über Jahrtausende und Jahrmillionen war der CO2-Konzentration in der Luft ziemlich konstant. Und seit wir hier Kohle fördern und verbrennen, steigt dieser Wert hier unermesslich an. Guckt man so auf die letzten Jahre, 1960 da bin ich irgendwann geboren, da waren das noch 320, wir sind jetzt im Jahr 2020 bei 410. Der Sensor kalibriert auf 400, ja wie will der 400 sehen, wenn draußen die frische Luft niemals 400 erreicht, ne? Der sieht 410, also auch darüber hat man einen Messfehler, den man einfach im Kopf haben muss. Wenn wir es schaffen, weiterhin so CO2 zu verbrennen hier und die Spur ein bisschen weitermachen, dann kann man sich alle Nase lang einen neuen Sensor kaufen. Nicht? Einen, der dann wieder auf den neuesten Messwert kalibriert ist oder der eben, oder man muss es selber in seinem Projekt mit berücksichtigen. Da muss man dem Sensor noch beibringen, welches Datum wir gerade haben, um zu wissen, was wirklich so die Grundlast ist. Man sieht hier, es gibt auch noch eine Abweichung von der Jahreszeit, denn diese 400 ppm sind auch nicht immer gleich. Mal gibt es mehr grünes Laub im Sommer auf der Nordhalbkugel. Auf der Nordhalbkugel gibt es auch mehr grünes Laub als auf der Südhalbkugel. Das sind alles Effekte, die man berücksichtigen muss, wenn man wirklich einen richtigen Kalibriergas nehmen möchte. Oder man müsste eben einen riesen Aufwand treiben und genau mit einem Kalibriergas diese Sensoren immer kalibrieren. Aber das macht natürlich keiner. Ja, und wie ich das dann alles so überlegt habe, habe ich dann... ich wollte noch auf eins eingeben. Es gibt auch Alternativen und es gibt auch etwas teure Sensoren. Das ist immer schon ein etwas teurer Sensor. Der nimmt dann eben halt eine Lampe, hat hier zwei Sensoren. Der eine misst auf 4,3, das CO2. Der andere misst bei 4 Mikrometer, weil genau bei 4 Mikrometer ist eine ziemlich große Lücke in den Spektren. Da ist also eigentlich nichts los. Wenn also ein Laserlicht hier ankommt mit 4 Mikrometer, dann kann der Sensor abschätzen, okay, das ist wohl die frische Luft, das gibt dieses Signal und kann sich dann darauf eben selbst berechnen, wie alt er quasi geworden ist und seine Kurve dann anpassen. Das sind etwas teure Sensoren, tatsächlich ist das so ein Sensor. Ob der auch immer das Richtige misst, ist auch die Frage, weil auch dieses Messgerät muss man eben auch kalibrieren. Ja, bin ich durchgehechelt, weiß gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Man kann natürlich diese Sensoren, die ich gerade aufgerufen habe, oder das, was ich gezeigt hatte, dass man diese Messwerte veröffentlicht, kann man sich natürlich auch im Internet angucken. Da mache ich jetzt noch einen kleinen Exkurs hier. Das ist dieser Sensor hier. Der zeigt mir mittlerweile auch schon gelb an, wird also Zeit anfangen zu lüften. Für ihn ist schon längst Zeit zu lüften. Hier sieht man das Nodret-Programm, das ich habe laufen lassen. Ja, das stimmt natürlich nicht ganz, weil aber es ist für die ihre Wein geht, ist egal. Ach hier, guck mal hier, da habe ich hier, ich glaube, da habe ich mir ein bisschen zu viel gepustet hier. Aber er kommt schon wieder langsam zurück, man sieht es. Ich habe die Skalierung gerade gehalten. Hier sieht man also quasi auch den Unterschied zwischen diesen Sensoren. Ich habe sie also nicht alle abgeglichen vorher, bevor ich hier angefangen bin, war mir der Aufwand zu groß. Aber man kann eben mit solchen einfachen Mitteln hier, wie gesagt, die auch alle frei sind, kann man angucken. Ich habe hier zweimal den gleichen Sensor verbaut. Na, und guck mal an, das sieht schon recht ähnlich aus. Wie gesagt, diese Sensoren haben eine hohe Empfindlichkeit und sind gar nicht schlecht, wenn man eben weiß, wie man damit umgeht. Ja, geht der eine, der geht hier raus, den anderen habe ich nicht angehustet. Der ist dann da geblieben. Ja, irgendwelche Fragen?
Ja. Ist es relevant, ob das CO2 aus der Mateflasche kommt oder aus mir?
Nein, das CO2 ist CO2 nach meinem Kenntnisstand. Das ist ja ein relativ einfaches Molekül dort aus zwei Atomen. Und es mag sein, dass in der Kohlenstoffflasche vielleicht ein anderes COC drin ist, das weiß ich nicht, aber normalerweise ist es das Gleiche. Ich weiß nicht genau, wie sie das CO2 herstellen, weil es treffen sie ja in die Flasche rein. Wahrscheinlich holen sie es aus der Luft heraus und dann wird es dann in die Gasflasche, in die Flasche reingepackt. So, da ist es die gleiche Luft, die wir auch atmen. Von daher ist das kein Unterschied. Noch Fragen? Ich dränge jetzt ein bisschen, weil ich will frische Luft haben. Hier sind schon die 1000 sind erreicht und überschritten. Ich bedanke mich.